Herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Es ist beinahe unmöglich, rund um Covid-19 oder generell um Covid-19 rumherum zu kommen. Deswegen probiere ich es aktuell auch gerade gar nicht, auch wenn ich verspreche euch, dass hier garantiert keinen Virologen-Podcast gibt. Da gibt es berufenere Quellen und berufenere Spezialisten als mich zu dem Thema dazu. Das sei euch das NDR-Coronavirus-Update dann auch entsprechend wärmstens ans Herz gelegt oder auch empfohlen. In dieser Woche werden wir aber auch ein bisschen was zu dem Thema Covid-19 in Gedankensplitter drin haben. Und zwar einerseits, wie wirkt sich denn das Homeoffice auf die Security in den IT-Unternehmen aus? Es müssen ja viele Leute beispielsweise jetzt auch ins Homeoffice aus den diversesten Gründen. Und wir werden uns anschauen, welche positiven Aspekte hat Covid-19 denn auf das Thema der digitalen Transformation. Dann schauen wir uns mal an, ob wir ein Geburtstagsständchen singen können. Und zwar hier natürlich XP. XP ist diese Woche 19 Jahre alt geworden. Wir schauen uns aber auch an, welche Effekte Covid-19 für IT-Projekte speziell im Großprojektebereich hat. Gehen noch ein bisschen in den Bereich Backup von Kubernetes, Containern und schauen uns noch ein paar weitere Themen natürlich auch an. Ich denke, wir werden alle zusammen viel Spaß haben und lasst uns direkt beginnen.
Und was gibt es Neues, Nico?
Die Firma Dell Technologies veröffentlicht alle 2 Jahre den sogenannten Digital Transformation Index. Und in diesem Digital Transformation Index zeigt sich, wie weit die digitale Transformation, also die Umsetzung letzten Endes von bisher analogen Geschäftsprozessen in digitale Geschäftsprozesse in den Unternehmen denn überhaupt angenommen wurde und auch umgesetzt wurde. Die jetzt erschienene Ausgabe für 2020 zeigt hier natürlich ganz klar, wie die Digitalisierungsmaßnahmen von Unternehmen in der Covid-19-Pandemie beeinflusst werden. Und spannend fand ich in dieser ganzen Analyse, in dieser ganzen Auswertung, dass 61% der deutschen und 72% der europäischen Unternehmen ihre bisherigen Modelle, wie sie mit ihren Wertschöpfungsketten und mit ihrer Art und Weise, wie sie Umsatz machen, dann auch umgehen. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und vor allem dann, wenn man sich die Auswertungen des Transformation Index für die Jahre 2016 und 2018 anschaut, da gab es dann nur geringe Veränderungen am Digitalisierungsstand der europäischen Unternehmen. Der Plan für die digitale Transformation unterscheidet eigentlich bei den Unternehmen sogenannte Digital Laggards. Das sind also Unternehmen, die nicht wirklich einen digitalen Plan haben oder mit Digitalisierung umgehen, bis hin zu den sogenannten Digital Leaders. Das sind also wirklich Unternehmen, die in ihr Business das Thema der digitalen Transformation auch wirklich rein integriert haben. Sowohl die Digital Laggards als auch die Digital Leaders, das sind so ein bisschen Randerscheinungen bei den aktuellen digitalen Transformationsindex von der Dell Technologies. Die meiste Musik spielt eigentlich in den Bereichen der Digital Adopters, also das sind Unternehmen, die schon klare Vorstellungen haben, wie sie mit dem Thema digitale Transformation umgehen wollen, oder den sogenannten Digital Evaluators, also das sind dann Unternehmen, die Step by Step eigentlich in den Bereich der digitalen Transformation gehen. Und da hat sich in den letzten Jahren viel dann auch tatsächlich geändert. Ja? Schaut euch das mal an. Wie immer habe ich euch die kompletten Informationen dazu dann auch in die Shownotes der Episode gepackt. Aber man sieht, selbst in Deutschland geht's voran. Eine komplett konträre Nachricht kommt vom Unternehmen SAP. Und zwar hat das Unternehmen kommuniziert, dass man sich auf schrumpfende Budgets seiner Kunden einstellen muss. Die Unternehmen haben zwar die Notwendigkeit der weiteren Digitalisierung beteuert, aber im Zuge der Corona-Krise schlicht nicht das Geld, um die Software in ihren Häusern zu modernisieren. Das bedeutet dann logischerweise auch, dass Projekte nach hinten geschoben werden und deswegen auch jetzt in dieser aktuellen Investmentperiode dann nicht umgesetzt werden. Und das ist das Ergebnis jetzt nicht meiner Markteinschätzung, sondern der jährlichen Umfrage der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe DSAG, die nach eigenen Angaben zumindest mehr als 3.700 Unternehmen dann auch vertritt selber. Und SAP geht es eigentlich sehr, sehr gut. Die hatten, glaube ich, im vergangenen Jahr roundabout mehr als 4 Milliarden Euro dann auch erlöst. Bei einem Gesamtumsatz von 27 Milliarden Euro für den kompletten SAP-Konzern. Aber natürlich geht die Covid-19-Krise auch an den Kunden der SAP nicht spurlos vorüber. So haben viele Unternehmen jetzt finanzielle Probleme. Und das bedeutet natürlich, wenn das Geschäft wegbricht, werden natürlich auch IT-Projekte verschoben, die keinen direkten, ich sag mal, nutzensteigenden Effekt für die Unternehmen dann diesbezüglich auch haben. Und SAP hat natürlich auch reagiert. Man habe die Zahlungsziele für die Projekte verlängert, um die Kunden natürlich dann entsprechend zu unterstützen. Aber wenn das natürlich länger geht, wird das auch nichts bringen. 3/4 der Kunden berichten von sinkenden Umsätzen. Und das betrifft natürlich direkt auch die SAP, weil das Unternehmen Software im Kern zur Verwaltung und Steuerung von Betrieben, und zwar von Betrieben aller Größen, Industrien und aller Arten dann entsprechend dann auch liefert. Und das steckt natürlich auch direkt in das Kontor für die Firma SAP durch. Das bedeutet, wer wissen will, wie es der deutschen Wirtschaft geht, kann auch ein bisschen mal auf SAP schauen. Und da sieht es leider Gottes aktuell nicht so rosig aus. Neben den reinen Nachrichten aus der Wirtschaft gibt es auch Nachrichten von der Sicherheitsfront. Das Bundeskriminalamt warnt vor einer neuen Cyberangriffswelle und schlägt auch ziemlich deutlich Alarm. Es gibt vom Bundeskriminalamt eine spezielle Sonderauswertung, die nennt sich Cybercrime in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Und die zeigt über den Zeitraum März bis August 2020, dass unmittelbar nach Beginn der Pandemie, letzten Endes mit der Angst vor Corona, vor Covid-19, dann auch Schindluder getrieben wurde und dann Internetpräsenzen dadurch aufgefallen sind, dass sie sich so ein bisschen als staatliche Stellen dann auch geriert haben und so als Coronas Soforthilfemaßnahmestellen dann auch aufgefallen sind und dann die Computer der Besucher mit Malware infiziert haben. Das bedeutet, es ist dazu gekommen, dass es mehr Angriffe gegeben hat und die Aufklärungsquote dann auch nach unten gegangen ist. Und das ist prinzipiell nie eine gute Geschichte. Und da gibt es auch eine ganz klare Aussage im dem Artikel, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe, vom Andreas Schlechter. Der Andreas Schlechter ist Geschäftsführer des auf IT- und Netzwerksicherheit spezialisierten Systemhauses Telonic. Und er hat gesagt, wer sich bei Hackerangriffen auf die Exekutive, also auf den Staat verlässt, für den ist es bereits zu spät. Und ich denke, damit hat er auch durchaus recht. Wichtig ist, dass wir mehr über den Thema Perimeterschutz reden und auch dort die Leute in unseren Unternehmen auch enablen, wirklich auch drüber nachzudenken, wie kann man die Sicherheit im Homeoffice in Zeiten einer Pandemie dann auch erhöhen, bedeutet, auf welche Webseiten kann man gehen, wie kann man letzten Endes dann auch mit dem Medium E-Mail ein bisschen mehr Awareness schaffen, wie man damit arbeitet. Man sagt ja immer, nicht jeden Anhang letzten Endes dann irgendwo dann auch öffnen. Aber das sind, denke ich, sehr, sehr wichtige Themen. Nehmen wir mit, nicht nur der Wirtschaft geht's schlecht, auch der Sicherheitsbranche beziehungsweise der Sicherheitslage geht's schlecht in Zeiten einer Pandemie. Naja, 2020 ist einfach ein gebrauchtes Jahr. Am 25. Oktober 2020 wird das Betriebssystem Microsoft Windows XP seinen 19. Geburtstag feiern. Und tatsächlich auch seinen 19. Geburtstag, weil das Betriebssystem wird immer noch in vielen Embedded Systems, also quasi integrierten Automaten wie Ticketautomaten, Bankautomaten und so weiter und so fort, dann auch verwendet. Und das ist natürlich kein Grund zur Freude. Zumindest finden das die Security-Experten von ESET, denn der Methusalem unter den Microsoft-Betriebssystemen ist, wie gesagt, immer noch im Einsatz. Und das, obwohl es keine Updates oder Security-Fixes mehr für das Betriebssystem mehr gibt, die entsprechende Sicherheitslücken dann auch schließen. Und diese Sicherheitslücken, die werden ja weiterhin gefunden und natürlich auch ausgenutzt und bieten somit natürlich Leuten, die nicht ganz so einen guten Leumund haben oder let's call it Hacker, dann auch Zugriff zu den mit XP betriebenen Anlagen oder Systemen. Und damit hat sich unter anderem auch der Flughafen BER wieder mal grandios dann auch tatsächlich blamiert, weil der verwendet tatsächlich auch noch Aufzüge unter anderem mit dem veralteten Betriebssystem Windows XP Embedded. Und das, obwohl der neue Airport noch gar nicht in Betrieb genommen worden ist. Das ist aber natürlich auch ein Problem aufgrund der langen Planungsdauer oder let's face it, der relativ langen Rüstdauer, bis der BER in Betrieb geht, er ist ja immer noch nicht wirklich on und immer noch nicht wirklich live, hat sich ja sehr, sehr viele Jahre jetzt letzten Endes auch ein bisschen verzögert. Das ist aber nicht nur ein typisches Thema vom BER, das ist ein Thema von vielen Industrieanlagen oder Gebäudetechniken, die halt dann auch solche Embedded Systems dann auch nutzen. Und da muss man natürlich dann auch wirklich schauen am Ende des Tages, wie geht man damit um und wie findet man auch zu einem Lifecycle Management, also irgendeine Art von Vereinbarung, ab wann man diese Systeme auch wieder anfasst, aktualisiert, außer Betrieb setzt. Und je vernetzter solche Industrieanlagen dann auch sind, umso wichtiger wird auch diese Fragestellung in der Zukunft dann auch sein, einfach um die Sicherheit der damit betriebenen Automaten oder Aufzügen oder was auch immer zu schützen. Gerade und vor allem dann, wenn es Schnittstellen nach außen hin gibt, also beispielsweise USB-Ports oder Netzwerkschnittstellen und so weiter. Und deswegen muss da eigentlich auch ein richtiges Security-Management oder auch ein richtiges Security-Framework letzten Endes dann auch hin. Sagen euch die Unternehmen Arikto, Commvault, Truva, NetApp, Pure Storage, Portworks, VM, Kersten und so weiter? Sagen die euch etwas? Ich denke bestimmt, viele von euch können die gut verorten im Bereich der Storage-Anbieter, im Bereich der Backup-Anbieter oder im Bereich der Containerisierung Backup-Anbieter. Und das ist natürlich ein sehr, sehr neues Themenfeld im Bereich Backup und so ein bisschen ein kleiner Nachtragshaushalt eigentlich zu unserer, ich sag mal, Jubiläumsfolge 10, die wir letzte Woche hatten. Kein Backup, kein Mitleid war damals so ein bisschen das Thema in der vergangenen Woche. Und da ist ja die Fragestellung im Vergleich zu den traditionellen Backup-Approaches. Wie tut man denn überhaupt Container oder Kubernetes Data Protection Anbieter evaluieren? Auf welche Funktionalitäten muss man achten? Stand heute gibt es keine Möglichkeit, da ein Framework zu haben, wonach man die unterschiedlichen Anbieter, die ich zuvor genannt habe, die alle aktuell schon haben oder entwickeln, entsprechende Backup-Produkte halt entwickeln für Kubernetes, für Container, dann auch bewerten kann. Und um das vielleicht ein bisschen zu erklären, müssen wir ein bisschen abtauchen in den Bereich, warum ist denn das überhaupt so schwer? Warum ist denn das überhaupt so schwer auch für klassische Datensicherungsprodukte oder Datensicherungslösungen, containerisierte Umgebungen am Ende des Tages dann auch zu sichern? Es hat ein bisschen damit zu tun, wie Container funktionieren. Wenn man klassische Applikationen, Legacy-Applikationen nimmt, dann hat man normalerweise, zwar nicht nur, aber normalerweise, eine 1:1 Beziehung von einem Server zu der Applikation selber oder zu einer virtuellen Maschine zur Applikation selber, also Exchange oder SQL oder andere Applikationen letzten Endes, die sich immer im Kontext von dieser virtuellen Maschine auch befinden, ausgeführt werden. Und wenn ich dann irgendeine Möglichkeit finde, diese virtuelle Maschine dann zu sichern, habe ich in der Regel auch meine Applikation. Klar, es gibt auch verteilte Applikationen, Applikationsgruppen, whatever. Lasst uns das einfach mal ein bisschen ausklammern. Bei Containern ist es ein bisschen anders. Ein Container ist da immer nur ein Teilaspekt einer Applikation, ein Element einer Applikation. Und das bedeutet, dass ich durchaus eine cloud-native Applikation haben kann, die aus mehreren hundert von individuellen Containern besteht, die diese Applikation dann auch ausmachen. Und deswegen letzten Endes ein Backup zu treiben auf der Container-Ebene macht dann relativ wenig Sinn. Das bedeutet, ich brauche irgendeine Intelligenz, um reinzuschauen. Kubernetes selber hat bereits ein sogenanntes Container Storage Interface, CSI nennt sich das Ganze, also nicht Crime Scene Investigation oder sowas ähnliches, gibt es ja auch so eine, glaube ich, eine Fernsehserie davon, sondern Container Storage Interface heißt es jetzt in diesem Fall. Und damit habe ich eine Abstraktion auf den Speicher, der unten drunter liegt. Aber es gibt kein Backup-Interface in der Kubernetes-Plattform, was eingebaut ist. VMware hat dazu was eingebaut, eine Backup-API in vSphere, die dann letzten Endes ein Stream der geänderten Daten pro VM dann entsprechend auch zurückmeldet. Nennt man auch CBT oder Change Block Tracking, also die Blöcke, die sich geändert haben, darüber weiß man dann Bescheid. Wir haben das aktuell noch nicht für Kubernetes. Und da gibt es dann mit der Firma GigaOM bald ein Framework, wonach man diese Sicherung von Kubernetes und von Containern entsprechend bewerten kann. Und deswegen haltet da mal eure Augen offen. Ich habe euch mal die News und auch entsprechend den Link von Blocks and Files von Chris Meller in die Shownotes dieser Episode gepackt. Da wird sich etwas tun. Das wird uns vielleicht dann auch in die Lage versetzen, genauer reinzuschauen, was wichtig ist bei einem konsistenten Backup von Kubernetes oder von Containerlandschaft letzten Endes. Das war sie, die 11. Episode von Gedankensplitter. Ich glaube, das war auch die kürzeste Folge, die ich bisher hatte hier für euch. Aber macht nichts, die nächsten, die werden wiederum ein bisschen länger sein. Dann gibt es auch längere, kürzere. Ich denke, man sollte auch immer nur das an Themen reinpacken, was man gerade eben für interessant erachtet oder was man auch entsprechend gefunden hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Kommt gut da an, bleibt gesund. Und falls ihr interessante Themen habt, dann meldet euch bei mir. Ihr könnt mir gerne auch schicken, vielleicht auch mal sagen, dass wir auch mal drüber sprechen wollen oder können. Ja, bis dann, euer Nico.